Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die meisten haben das Bild, dass Nordkorea alle hungern würden oder der Herrscher nur ein verrückter Rocketman sei. Ne? Es ist alles nur halbe Wahrheit.
Halbe Wahrheiten aus Nordkorea, die bekommen wir, meint zumindest Korea-Expertin Lee.
Ja, und wir versuchen uns heute mal der ganzen Wahrheit wenigstens ein bisschen anzunähern und sprechen mit verschiedenen Menschen, die schon mal in Nordkorea waren, die das Land also von innen kennen. Wir, das sind Ellen Hering und André Zanto.
Hallo.
Und natürlich beginnen wir jetzt aber zuerst einmal mit unserem Hörer Wolfgang May. Der hatte sich gemeldet, nachdem wir angekündigt hatten, eine Weltzeit zu Weihnachten zu verschenken. Nordkorea hat er sich gewünscht und auch bekommen. Und jetzt ist er am Telefon. Hallo, Herr May.
Moin.
Nordkorea war Ihre Anregung. Wie kamen Sie da drauf?
Ich bin Ethnologe von Hause aus. Unter diesem Aspekt interessiert mich natürlich das innere Selbstverständnis eines Staates oder eines Volkes, genauso wie die Außenbeschreibung. Da hört man natürlich, es ist eine Diktatur, ein kommunistischer Einheitsstaat, ein Terrorstaat, aggressiv und so weiter und so fort. Die Leute sind alle gleichgeschaltet. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir nicht um die Zuschreibung, deren Wahrheitsgehalt ich auch gar nicht diskutieren will. Aber es sind Zuschreibungen, die von außen kommen, die vom Westen kommen. Um das mal ganz pauschal zu sagen. Mir geht es um die Frage, welche traditionellen Formen von Herrschaftsverständnis liegen sozusagen als Subtext unter der aktuellen politischen Situation oder Aufbau des Staates in Korea.
Herr May, da hacke ich mal kurz ein. Und zwar bringe ich jetzt mal unsere Korrespondentin für die Region ins Spiel, Katrin Erdmann. Sie sitzt in Tokio, war aber zuletzt auch in Südkorea und auch schon in Nordkorea. Aber da kann man ja nicht so einfach hinfahren, Frau Erdmann, und solche Fragen beantworten, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Also es ist nicht einfach so, dass man sagt, oh, heute fahre ich mal nach Nordkorea, sondern man muss immer eingeladen werden vom Staat und da muss man schon auch ein bisschen Klinken putzen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht und war dann 2018 und 2019 dort, übrigens als einzige deutsche Journalistin, zweimal innerhalb eines Jahres. Dann muss man erst nach Peking fliegen, dort muss man zur nordkoreanischen Botschaft gehen, muss ein Visum abholen und dann geht es weiter nach Pyongyang und es ist dann auch nicht so, dass man da munter alleine durchs Land reisen kann, sondern wenn man es so macht, wie in meinem Fall jetzt, ich war alleine dort, dann hat man zwei Aufpasser an der Seite und die begleiten einen de facto fast die ganze Zeit. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass ich bei der zweiten Reise doch relativ viele Freiheiten hatte. Also ich war dann mal einen Abend unterwegs beim Botschafter oder habe jemand anders getroffen und konnte auch mal so alleine Spaziergänge machen.
Wie sind denn jetzt die Eindrücke dann gewesen, die Sie haben? Der Herr May hat ja jetzt auch gesagt, also wir haben so quasi in Anführungsstrichen vom Westen ein bestimmtes Bild von Nordkorea. Trifft dieses Bild zu?
Das ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil man natürlich auch, wenn man dorthin kommt, das ist nicht so, man kann dann vorher Wünsche äußern, was man gerne sehen möchte, was man machen möchte. Und ich sag mal, diese Wünsche werden dann ein bisschen umgelenkt manchmal. Also man muss dann so ein bisschen so einen Mittelweg finden. Also ich kann sagen, bei der ersten Reise zum Beispiel, da war ich in den Bergen, das war sehr schön. Und da habe ich auch Leute gesehen, von denen ich meine, die wurden da jetzt nicht hingesetzt, sondern das waren einfach Leute, die haben da gegrillt und haben dann gesungen und haben getanzt. Und das war eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre. Und da habe ich auch so kleine Jungs getroffen, die auch gesagt haben, die interessieren sich für Fußball. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Andere Sachen, da muss man eben genau hingucken. Also ich war dann zum Beispiel in einer Wohnung, die man mir gezeigt hat. Das sah dann auf den ersten Blick aus wie so eine Top-Wohnung. Ja, aber dann hat man gesehen, in der Badewanne, da stand das Wasser. Und das hatte auch schon so einen Rand. Und dann stand da so eine Schöpfkelle. Also ich glaube nicht, dass das die Wanne ist, in die man jetzt einfach jeden Abend reinsteigt, sondern ich vermute, dass es vielleicht manchmal auch einfach kein Wasser gibt. So, ne? Das ist eben sehr schwer. Man muss immer so ein bisschen gucken, was ist Wahrheit und was ist Show.
Nun haben wir die Frage gehört von dem Herrn May, der eben mehr wissen will über den Ursprung der Herrscherstrukturen, worauf das Ganze beruht in Nordkorea jetzt in diesem Fall. Da müsste man ja auch, sag ich mal, regierungskritische Leute interviewen. Ist denn sowas möglich überhaupt in Nordkorea?
Puh. Ja, eher nicht. Also in meinem Fall war das nicht der Fall. Ich habe natürlich zum Hintergrund durchaus Leute getroffen dort, die sich auskennen. Also zum Beispiel, ich selber war auf dem Land mit einer Hilfsorganisation. Und das ist eben so, dass die Leute natürlich nach außen hin nichts Kritisches sagen. Aber wenn man so zwischen den Zeilen guckt, dann sieht man schon, ne? Die Leute haben dort nicht 24 Stunden Wasser gehabt zum Beispiel. Ne? Daraus muss ich dann schon ein bisschen was Kritisches machen dann natürlich. Ne? Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt solche Leute treffen würde und das danach veröffentlichen würde, würde ich die Leute auch in Gefahr bringen. Und das ist ja nicht meine Absicht, ehrlich gesagt. Die kann ich ja außerhalb dessen interviewen. Also zum Beispiel in Südkorea, wo ja auch ganz viele Menschen leben, die mal aus Nordkorea geflohen sind.
Mhm. Herr May, wir wollen Sie mal wieder ins Spiel bringen. Da fehlt ja nämlich noch ein Teil der Frage.
Ja, also der erste Teil meiner Frage war, welche traditionellen Formen von Herrschaftsverständnis dem System heute zugrunde liegen, also welche Bilder sich das System bedient. Und das andere ist, wie Koreanerinnen, also Nordkoreaner, Koreaner, sich selbst sehen. Was macht das Selbstverständnis dieser der allgemeinen Bevölkerung aus? Ich weiß, dass die Kollegin in Japan die Frage nicht beantworten kann, weil sie sagt ja selbst, man kann nicht frei reden und nicht frei fragen. Ich frage einfach mal weiter, mal sehen, kann man als Steinbruch nehmen. Sehen sich die Bürgerinnen und Bürger dort unter einem weisen und weitsichtigen Führer, der die Unabhängigkeit des Staates und ihr Wohlergehen garantiert? Und wie wären staatliche Unterdrückungsmaßnahmen im traditionellen Kontext eines Staatsverständnisses verstanden?
So, danke, Herr May, für Ihre Fragen. Wir wollen jetzt mal versuchen, Nordkorea von innen kennenzulernen und erst mal von jemandem hören, der eigentlich alles weiß über Nordkorea, ein Nordkoreaner nämlich.
I left North Korea in 2006.
Ich habe Nordkorea 2006 verlassen, im Winter. Deswegen konnte ich den Yalu-Fluss nach China überqueren. Ich lief über das Eis. Im Sommer oder Frühling muss man schwimmen.
Und wen hören wir jetzt da, André?
Das ist Lee Chong-chol. Er flüchtete aus Nordkorea im Alter von 14 Jahren, hat er mir erzählt. Jetzt ist er 29, lebt in Seoul, Südkoreas Hauptstadt. Dort habe ich ihn am Telefon erreicht und er hat mir erzählt, dass er eben 1992 in Nordkorea geboren wurde und dann eben dort gelebt hat im Norden, in einer kleinen Stadt an der Grenze direkt zu China.
I could see China right away.
Ich konnte direkt nach China gucken, von unserem Haus, weil ich in dieser Grenzstadt in der Yanggang-Provinz geboren wurde. Aber Pyongyang war damals die Stadt meiner Träume. In Nordkorea wollen viele in Pyongyang leben, weil das bedeutet, dass dein Leben erfolgreich ist. Es gibt diesen Spruch, Nordkorea ist 99% Sklaverei für das 1%. Das bedeutet, dass das Leben der Leute in Pyongyang besser ist als das der anderen, die wie Sklaven leben.
Das klingt ja brutal. Hat er sich tatsächlich als Sklave empfunden?
Ja, es klingt tatsächlich so. Also das Leben seiner Familie sei wirklich sehr schwer gewesen. Das ging wirklich ums Überleben. Es gab nicht genug Geld, nicht genug Essen, trotz Staatsdienst, muss man sagen.
Actually, my father was a teacher at elementary school.
Mein Vater war Grundschullehrer, aber er hat nur umgerechnet $3 pro Monat verdient. Das bedeutete, dass meine Mutter etwas tun musste, um uns durchzubringen. Sie ging nach China, um dort Geschäfte zu machen, Sachen zu schmuggeln und zu verkaufen. Das hat sie sehr oft getan. Aber nach einer Reise kam sie nicht mehr zurück. Sie wollte nicht mehr ins Gefängnis kommen. Da war sie sehr oft wegen ihrer Geschäfte. Deshalb verließ sie allein Nordkorea.
Lee Chong-chol war damals 8 Jahre alt, als seine Mutter eben wegging. Danach litt die ganze Familie wirklich an Hunger, hat er mir erzählt.
My family had to suffer from hunger. If I go to China,
ich dachte, wenn ich nach China gehe, muss ich mir keine Sorgen mehr um Essen machen. Deshalb bin ich gegangen.
That's why I left.
Aber so einfach ist es ja nicht mit dem Weggehen in Nordkorea.
Nee, also das war wirklich nicht so einfach. Die Mutter hat ihm dann aus China praktisch geholfen. Sie hat so einen Schleuser engagiert, der ihn dann gebracht hat über diese Grenze, also über den Fluss, über das Eis. Gleiches gilt dann auch für seine jüngere Schwester. Zusammen sind sie dann nach Südkorea gegangen. Das hat aber auch ganz lange gedauert alles. Die ältere Schwester sollte auch nachkommen, aber die wurde in China von der Polizei aufgegriffen und dann zurückgebracht nach Nordkorea. Ja, und seitdem haben sie kein Lebenszeichen mehr von ihr gehört.
We heard that she was sent back to North Korea. We don't have any news from her.
10 Jahre ist das jetzt her. 10 Jahre, keine Ahnung, was mit der Schwester passiert ist.
Das ist allerdings hart. Und was hat er eigentlich sonst noch erzählt über sein Leben in Nordkorea bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann geflüchtet ist?
Ja, er war ja Schüler und das war eigentlich ganz normaler Unterricht gewesen, meinte er, bis auf ein Fach.
In Nordkorea bieten die Schulen den Schülern die üblichen Fächer. Koreanisch, Mathe, Englisch ist eher selten. Aber sie unterrichten auch Geschichte. Und darin geht es vor allem um die Kim-Familie. Das ist alles Propaganda, wie sie Nordkorea aufgebaut haben und das Land erfolgreich führen. Jetzt kann ich sagen, das waren alles Lügen. Aber in Nordkorea, als ich jung war, habe ich das geglaubt. Nordkorea ist das Paradies auf Erden, was natürlich nicht wahr ist.
Lee Jong-chol ist wirklich ein Gegner des Regimes in Nordkorea, das hört man ja raus. Er arbeitet jetzt in Südkorea für einen Radiosender, der auch nach Nordkorea strahlen soll, hat er mir erzählt, um eben die Menschen dort zu informieren. Denn es glauben durchaus viele an das Regime, meinte er, vor allem die ältere Generation, die Generation seiner Mutter, die noch den ersten Kim-Herrscher in den 50er bis 90er Jahren erlebt hat.
They thought, okay, the regime actually cared about the people in North Korea.
Sie dachten, dass das Regime sich um die Menschen in Nordkorea kümmert. Deshalb haben sie daran geglaubt. Aber nachdem Kim Il-sung starb in den 90er Jahren und Kim Jong-il die Macht übernahm, gab es kaum noch staatliche Unterstützung. Viele mussten selbst sehen, wie sie überleben. Was ich höre ist, dass viele versuchen, ihre Treue vorzutäuschen, weil man so Vorteile bekommen kann.
Ja, die Treue zum Regime vortäuschen kann natürlich sein. Auf alle Fälle vom Widerstand hört man ja eigentlich aus Nordkorea gar nichts.
Nee, das habe ich auch gefragt, ob es da irgendwie eine Form gibt von Widerstand. Aber er meinte, nein, wer irgendwie gegen das Regime auftritt, der werde sofort getötet. Ein Wandel von innen, den sieht er also nicht. Er lebt jetzt eben weiter in Südkorea, findet das dort auch sehr gut. Das ist seine Traumstadt, meint er, weil er eben so viele Freiheiten und Möglichkeiten hat wie nie zuvor, anders als in seiner Heimat. Ja, und wenn er jetzt in Seoul andere Nordkoreaner trifft, die gerade geflohen sind, fragt er natürlich, wie ist es denn da drüben jetzt? Und dann meinen wohl die meisten, ja, es ist im Prinzip nichts anders als seit deiner Flucht 2006.
Das steht in einem gewissen Widerspruch zu anderen Aussagen, die wir gleich noch hören werden. Aber zuerst einmal kommen wir mal noch zu einem anderen Mann, der auf ganz anderem Wege und aus einer ganz anderen Perspektive Nordkorea kennengelernt hat. Und zwar ist es Steve Gong. Der war 2010 eine knappe Woche dort als Tourist. Aber er ist mit einer chinesischen Reisegesellschaft dorthin gefahren. Er ist auch Chinese ursprünglich. Und André, du hast mit ihm gesprochen.
Genau, also Steve Gong ist in China geboren, hat einen chinesischen Pass. Er lebt jetzt in New York. Damals 2010, als er nach Nordkorea eingereist ist, lebte er in London, hat sich dann aber bewusst entschieden für diese chinesische Reisegruppe.
The Western tours, they take longer to organize. They're also a lot more expensive.
Als westlicher Tourist dauert es viel länger, so eine Tour zu organisieren. Es ist auch teurer. Aber mit den Chinesen hat man sogar weniger Restriktionen, weil Nordkorea den Nachbarn China in gewisser Weise als Alliierten sieht. Und man reist mit dem Zug ein, über die chinesische Grenzstadt Dandong. Dann fährt man ein paar Kilometer nach Nordkorea rein, wechselt in einen nordkoreanischen Zug und fährt dann 4 bis 5 Stunden nach Pyongyang. Und das war unvergesslich, weil du mit den lokalen Leuten im Zug sitzt und viele ländliche Gegenden siehst, was man sonst nicht hat, wenn man mit dem Flugzeug kommt.
Steve Gong wollte wissen, wie das normale Leben in Nordkorea so aussieht. Und er wollte das auch filmen, was man 2010 gar nicht durfte. Aber man durfte Fotos machen. Und deshalb hat der junge Filmemacher, das ist er nämlich, seine Fotokamera so präpariert, dass er damit ständig filmen konnte, ohne dass das jemand mitgekriegt hat. Der hat sie einfach um den Hals gehängt, was auch ziemlich gefährlich war.
I was, you know, quite a bit younger and I wanted to do something special, right? And I just like really...
Ich war etwas jünger und ich wollte etwas Besonderes machen. Ich hatte diese fotojournalistischen Ideale, etwas Neues zu machen. Ich habe über die Gefahr nicht so viel nachgedacht, wie ich es vielleicht hätte tun sollen. Aber ich habe vorher geübt, wie ich stehen musste und wie ich manuell fokussieren konnte. Und so ist das ganze Material entstanden.
Ellen, du hast den kurzen Film ja auch gesehen. Was war dein Eindruck?
Ja, ich fand den super. Also den gibt es auf YouTube ja zu sehen, 10 Minuten ungefähr. Und ich fand das ganz toll, diese Mischung aus, ich sag mal so offiziellen Bildern, wo man also gesehen hat, da wurde die Reisegruppe hingeführt und dann eben diese Szenen beim Friseur. Weil Friseur ist ja wirklich was, das gibt es auf der ganzen Welt und das ist eigentlich auch zu empfehlen, wenn man was wissen will über das Land und über die Gesellschaft eines Landes, in das man reist, dass man dann mal zum Friseur geht. Das ist wirklich ein guter Tipp und ein super Zugang gewesen. Ja, also der Film ist unbedingt zu empfehlen. Wir verlinken den auch auf unserer Internetseite gleich.
Genau, das machen wir. Und der Friseurbesuch hat quasi auch den Titel dann ausgelöst. Also er wusste dann eben nicht genau, wie er sich verständigen sollte beim Haarschnitt und meinte dann Pyongyang-Style. Machen Sie es doch so, wie die Leute hier das machen. Ja, und das war auch eben ein Ansinnen von ihm. Er wollte weniger aus so einer politischen Richtung das Ganze zeigen, nicht dieses Bild einer abgeschotteten Diktatur zeigen, sondern eben versuchen, normale Menschen zu zeigen, die genauso eine Würde haben, echte Gefühle und Emotionen und eben keine politische Dokumentation drehen.
You know, what I was curious about is just kind of like how things actually work there.
Mich hat interessiert, wie das Ganze funktioniert da. Auch bei einer restriktiven Tour kann man zwischen den Zeilen lesen. Du bekommst einen Eindruck, wie es läuft. Und das Überraschendste für mich war, dass es ein ziemliches Durcheinander ist. Bei Nordkorea, da denkt man ja an ein sehr totalitäres Land, wo alles sehr straff durchorganisiert ist. Und das war es überhaupt nicht. Das war faszinierend.
Weitaus häufiger als Steve Gong war ein anderer Tourist, den wir jetzt gleich hören werden, in Nordkorea. Und zwar ist das Bernd Seiler. Der ist Zugfreund und er fotografiert vor allem mit Gleichgesinnten alte Dampflokomotiven auf der ganzen Welt. Und da reisen die dann immer hin.
Ja, und Bernd Seiler war schon auf der ganzen Welt unterwegs. Er kommt gerade aus Pakistan, aber er war auch schon mehrfach in Nordkorea. Und jetzt erreichen wir ihn am Telefon. Hallo, Herr Seiler.
Na, hallo.
Herr Seiler, wie ist das? Sie waren schon öfter in Nordkorea, haben dort Züge fotografiert. Hat Nordkorea so schöne Züge oder warum hat sie dahin verschlagen schon mehrmals?
Also Nordkorea hat Züge, das ist richtig. Was Schönes im Licht liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das war der Reiz des Exotischen, weshalb dieses Land mit aufgenommen wurde. Und Nordkorea hatte relativ viele Dampflokomotiven noch betriebsfähig Anfang 2000er Jahre. Und deswegen sind wir dahin gefahren, weil wir Dampfzüge geschartert haben.
Und konnten Sie da so einfach einreisen?
Man braucht natürlich ein Visum. Das Visum wird in Pyongyang genehmigt. Und es ist für viele erstmal sehr schwierig, den Erstkontakt herzustellen. Es gibt ein staatliches Reisebüro und noch mehrere kleine Reisebüros, die allerdings auch unter staatlicher Kontrolle stehen. Man muss zuerst zu diesen Leuten Kontakt aufnehmen und die müssen auch antworten. Das ist manchmal sehr schwer. Aber ein Freund von mir, der ist Banker und der hat damals eine Umschuldung gemacht, eine Umschuldung von einem Kredit und hatte dort dann mehrere Treffen mit den Nordkoreanern und der ist auch Eisenbahnfreund. Und der hat den ersten Kontakt hergestellt zum Reisebüro und damit ging das relativ einfach.
Und Sie sind dann mehrmals schon im Land gewesen, haben Sie uns vorher erzählt. Schildern Sie mal Ihren Eindruck.
Also ich war 2003 das erste Mal da, ich war gleich zweimal 2003 da. Da war das Land ja noch in einer sehr tiefen Depression. Da gab es also wenig zu essen, kaum Energie, keine Heizung und sowas. Da war das in einem, sage ich mal, angestrengten Zustand wirtschaftlich, das Land. Die Reisen fanden im Winter statt. Das war nochmal eine spezielle Steigerung des Gefühls, dass es eben nicht genügend Kraftstoffe und Heizstoffe gibt. Ansonsten kann man sich das so ungefähr vorstellen, wie die DDR vielleicht heute aussehen würde. Also mit wesentlich mehr Repressionen oder Einschränkungen, als es in der DDR gab, aber eben wirtschaftlich noch deutlich schlechter. Etwa Standard Rumänien, Bulgarien 1985. In dieser Größenordnung kann man sich das vorstellen.
Und haben Sie sich dort dann frei bewegen können, um eben Züge zu fotografieren? Oder wie haben Sie sich da gefühlt?
Nein, natürlich nicht. Man kann sich in dem Land überhaupt nicht frei bewegen. Man muss jede Sache, die man fotografieren will, vorher anmelden und genehmigen lassen. Und es wird teilweise um 20 Meter gerungen, die man vor- oder zurückgehen darf. Man hat ständig Aufpasser dabei. Man darf das Hotel nicht alleine verlassen, sondern eben nur mit Leuten, die dabei sind vom Reisebüro. Bei speziellen Besichtigungspunkten, wir waren zum Beispiel mal in einem Stahlwerk, wo seit Mitte der 50er Jahre, 1953 bis 55 haben die das gebaut, unter russischer Hilfe. Und das waren die letzten Ausländer, die da waren. Und da hatten wir pro Teilnehmer fast einen Aufpasser.
Sie haben jetzt gesagt, Sie waren 2003 da und haben geschildert, wie es damals da aussah. Aber wie sieht es heute aus? Waren Sie später nochmal da?
Ja, mehrfach. Das letzte Mal war ich kurz vor der Pandemie da, 2019. Da war ich alleine da, um Fotostellen mit den Leuten auszuverhandeln, also dass wir da hin dürfen. Und da ging es auch wieder um ein Stahlwerk, wo ich eben rein wollte und bestimmte Sachen fotografieren wollte, was eben einzeln genehmigt werden muss. Und das Land hat sich deutlich gebessert seitdem, also wirtschaftlich sowieso. Aber es gibt auch eine Öffnung, die gibt es schon seit etwa 10 Jahren, dass zum Beispiel private Märkte zugelassen sind. Und dass man als privater Händler eben seine Überproduktion verkaufen darf. Also wenn man auf dem Land wohnt, einen kleinen Garten noch hat, dann darf man neben dem gemeinschaftlichen Land auch Privates bearbeiten. Und diese Früchte, Produkte darf man eben auch verkaufen. Es gibt auch einen florierenden Schwarzmarkt. Das kommt alles von China, das Material. Und es gibt einen großen Teil privilegierter Leute, die dürfen auch nach China reisen. Und diese Leute bringen dann natürlich immer alles mit, Videorekorder damals oder heute DVD-Player oder sowas. Das gibt einen sehr florierenden Handel da.
Das heißt, dieses Bild, was wir dann haben, dass dieses Land abgeschottet ist und irgendwie viele, viele Jahre zurück, das auch was Technik und so weiter betrifft, können Sie das bestätigen oder eher nicht?
Ja, man muss unterscheiden. Es gibt also Leute, die haben Zugang zu allem. Und es gibt die große Bevölkerungsmehrheit, die eben keinen Zugang hat zu diesen Sachen, die sich aber eben beschaffen kann über Gefälligkeiten, Dienstleistungen oder sowas. Aber es ist tatsächlich so, dass der Standard natürlich weit hinterherhinkt. Diese Sanktionen haben natürlich einen großen Einfluss darauf, was gehandelt werden kann, was eingeführt werden kann und was nicht. Aber jetzt zum Beispiel im Winter ist der Yalu-Fluss, das ist der Grenzfluss zu China, zugefroren. Und die Leute spazieren darüber und die Grenzsicherungsanlagen sind sehr, sehr löchrig und die Überwachung ist auch sehr mäßig. Also da gibt es schon einen regen Austausch mit China.
Herr Seiler, wenn Sie sich jetzt nicht für Dampflokomotiven interessieren würden, würden Sie trotzdem gerne mal nach Nordkorea reisen?
Ja, weil das ist eine besondere Erfahrung. Also wenn man sich das vorstellen kann, wie in China ist, da ist ja auch schon eine gewisse Art von Repression da, also dass man eben sich nicht frei äußern kann, dass alles überwacht wird und dann nach Nordkorea reist, dann sieht man nochmal einen drastischen Unterschied dazu. Und wenn man aus Nordkorea ausreist und nach China kommt, dann darf man zum Beispiel, wenn man mit dem internationalen Zug fährt, an der chinesischen Grenzstation, da steht ja auf 45 Minuten, darf man einfach, ohne zu fragen, aus dem Zug aussteigen, aus dem Bahnhof gehen, in einen Laden gehen, sich was kaufen und zurückgehen zum Zug. Das wäre in Nordkorea völlig undenkbar. Sie dürfen nicht alleine in irgendeinen Laden gehen, sie dürfen schon gar nicht aus dem Zug aussteigen und ohne zu fragen geht auch nichts. Und diese Art von Freiheit, die man da spürt, entspricht etwa dem, wie als die Mauer gefallen ist und man das erste Mal aus der DDR in den Westen fahren durfte. Dieses Gefühl ist etwa so.
Herr Seiler, sehr interessant. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
So, und zum Ende der Weltzeit wollen wir jetzt bei dem Thema noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Bei uns im Studio ist Professorin Ung Jong Lee. Sie leitet das Institut für Korea-Studien an der Freien Universität Berlin. Frau Lee, wann waren Sie denn zuletzt in Nordkorea?
Im November 2019.
Oh, ist noch gar nicht so lange her.
Ist nicht so lange her, das war kurz vor dem Covid-Ausbruch. Ja.
Und können Sie da einfach so hinreisen?
Man braucht ein Visum, man braucht auch Genehmigung. Also es gibt schon Prozesse, aber es war keine schwierige Unterfangen. Wir waren 9 Personen in der Delegation, also ich hatte meine Mitarbeiter und andere Kollegen aus anderen Universitäten auch mitgenommen.
Sie haben auch sogar einen Austausch, das heißt Nordkoreaner kommen nach Berlin. Erzählen Sie mal, was da am spannendsten ist, wenn die Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner dann über ihre Heimat erzählen oder was sie dann hier in Berlin erleben.
Also wir an der FU, wir haben ein Kooperationsprojekt, also Programm mit der Kim Il-sung-Universität in Pyongyang und es ist normale Kooperation wie mit anderen Partneruniversitäten weltweit. Ne? Und das heißt, es gibt einen Austausch zwischen den Wissenschaftlern und wenn es möglich ist, auch Studentenaustausch, aber es wurde noch nicht realisiert, dass der Studentenaustausch tatsächlich beidseitig ist. Aber wir hatten die Studenten von der Gymnasium-Universität nach Berlin eingeladen. Das waren die Studenten von der Germanistikfakultät an der Gymnasium-Universität und die sprachen alle hervorragend Deutsch.
Und mit welchem Ziel studieren die Deutsch?
Wissen Sie, Deutsch ist zweite Fremdsprache in Nordkorea. Das heißt, der Präsident von der Kim Il-sung-Universität, der hatte 2018 mich dann gebeten, dass wir deren Studenten helfen sollen, um mit den Muttersprachlern auch in Kontakt zu kommen. Denn es gibt keine deutschen Lektoren. Deshalb hatten sie Schwierigkeit, auch richtig gute Aussprachen alles zu lernen. Aber es war ein besonderer Wunsch, dass die Studenten hier Deutsch lernen.
Frau Lee, wir hatten anfangs unseren Hörer Wolfgang May gehört, der sich Innenansichten von Nordkorea gewünscht hat, ohne die Propaganda. Helfen Sie uns mal als Korea-Expertin, sind denn die Informationen, die wir hier vermittelt bekommen über Nordkorea, ist das ein richtiges Bild, was da vermittelt wird?
Also ich bin sehr dankbar für diese Frage, dass ein Hörer wirklich Innenansicht oder ohne Propaganda, aber von beiden Seiten hören wollte. Das ist selten, denn wir machen auch bei unseren Studenten, die neu anfangen mit ihrem Studium, auch eine Umfrage, wie deren Nordkorea-Bild ist. Und die meisten haben von Medienberichterstattung geprägtes Bild, dass Nordkorea alle hungern würden oder der Herrscher nur ein verrückter Rocketman sei. Es ist alles nur halbe Wahrheit. Nordkorea hatte gehungert. Diese Hungerzeit war Mitte der 90er Jahre. Und wir haben 2020, 21 und die Zeit hat sich geändert. Und der junge Herrscher, der ist genauso ein Machthaber wie alle anderen in der Welt. Und die Berichterstattung in Deutschland ist auch sehr einseitig geprägt und versuche ich auch, mich fernzuhalten, weil ich mich so viel ärgere, denn keiner hat genaue Informationen, aber es gibt so viele Spekulationen. Ein Beispiel kann ich Ihnen sagen. Es gab sehr viele Berichterstattungen in nordkoreanischen Zeitungen, dass die Häuser erneuert haben, also Wohnungsbauprojekte. Man hat nicht geglaubt, das ist nur Propaganda. Aber man kann von Satelliten aus beobachten, dort, wo es propagiert wurde, wurde tatsächlich Häuser gebaut. Wenn man das systematisch verfolgt, kann man das nachvollziehen. Das heißt, es gibt durchaus Methode, dass man sachlich die Veränderungen verfolgen kann. Aber selbst diese Information wird dann auch anders interpretiert. Und da bin ich deshalb sehr dankbar, dass der Hörer diese Fragen gestellt hat.
Der Herr May hat im Übrigen auch noch gefragt, und es war ihm sehr wichtig, zu erfahren, ob eigentlich dieses Bild der Gemeinschaft in Nordkorea so groß ist, also dass die Gemeinschaft über alles gestellt wird und dann diktatorische Maßnahmen oder auch Einschränkungen, was jetzt die Nahrungsmittelversorgung anbelangt, dass das hingenommen wird zugunsten der Gemeinschaft.
Da muss man auch die Geschichte von Nordkorea in den 20. Jahrhundert auch gucken. 1945 wurde das Land von der japanischen Kolonialherrschaft befreit. Aber die Gründung von 1948, seit der Gründung von Nordkorea, lebt Korea unter besonderen Situationen. Der Herrscher Kim Il-sung, der war ja Held bei dem Befreiungskampf. Man baut ein Land auf mit einem nationalen Held. So, das bildet ein Gemeinschaftsgefühl. Und dann nach dem Koreakrieg hat dieser Herrscher geschafft, das Land innerhalb von kürzester Zeit wieder aufzubauen. Und das lief bis 1980 ziemlich gut. Und Mitte der 1970er Jahre stand ja Nordkorea wirtschaftlich viel besser als Südkorea da. Man vergisst diese Geschichte. Und dann nach dem Zusammenbruch von Ostblock stand ja Nordkorea ganze Zeit allein auf der internationalen Bühne und hatte auch enorme Druck von außen. Dieser Druck von außen erzeugt natürlich auch eine Gemeinschaftsgefühl nach innen.
Aber würden Sie dann sagen, das war auch eine Frage von unserem Hörer, dass das Kim-Regime quasi etwas Neues geschaffen hat für koreanische Verhältnisse, dieser sehr starke Nationalstolz, dieser Führerkult? Oder beruft man sich dabei auf eine lange Tradition oder auch Geschichte Koreas?
In Südkorea hatten wir auch eine Diktatur und die hatten auch Führerkult aufgebaut. Wir hatten drei, einmal zivile Diktatur und zweimal Militärdiktatur. Genau dasselbe passiert in Südkorea. Aber dennoch können wir jetzt nicht sagen, das ist dann wieder ein koreanisches Phänomen. Es hat eine autoritäre Herrschaft an sich offenbar. Das sind alle Länder ähnliche Phänomene. Nur in Nordkorea ist dann noch größer als im Vergleich zu südkoreanischem Fall. Aber im Vergleich, es gibt in Japan auch genauso große Statuen für die Nationalhelden.
Eine wichtige Frage ist ja immer, wo bekommt man die Informationen über Nordkorea her, denen man trauen kann? Wo soll man denn hinhören?
Es ist wirklich schwierig. Ne? Es gibt Informationen, wo man erkennen kann, da wird dann versucht, zumindest sachlich zu bleiben. Aber es ist natürlich als Normalhörer sehr schwierig, auch solche Informationen zu kriegen. Selbst auch in den Publikationen finden wir auch, die meisten sind dann Propaganda.
Sie sind ja in Südkorea geboren. Wie ist es denn in Südkorea heute? Da gibt es ja auch viele Nordkoreaner, die dort leben, die geflohen sind. Sind die Informationen in Südkorea, sind die differenzierter als das, was wir hier erfahren?
Natürlich, in Südkorea ist viel differenzierter, weil da unterschiedliche Gruppen, also Wissenschaftler gibt und Journalisten, die gucken, was schreiben die nordkoreanische Zeitungen gerade oder welche Meldungen kommt gerade. Und nordkoreanische Flüchtlinge, unter denen gibt es auch Leute, die mit ihren Angehörigen in Nordkorea direkt telefonieren. Aber gibt es genug große Gruppe von Wissenschaftlern, die täglich beobachten, was in nordkoreanischen Medien geschrieben wird oder in offiziellen Meldungen kommt. Und dann versuchen sie das mit anderen Mitteln, wie Satellitenbildern, ne, zu vergleichen. Wenn man das genau verfolgt, dann kann man einigermaßen sachliche Informationen haben.
Wie würden Sie Nordkorea bezeichnen in den Medien? Was ist eine korrekte Bezeichnung? Eine Diktatur, eine Despotie? Ein totalitäres Herrschaftssystem, was würden Sie sagen?
Ein Diktatur, ja. Totalitäres Herrschaftssystem, beides gepaart. Aber ich bin auch unter Diktatur aufgewachsen.
Ja, erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde dann Südkorea demokratisch, so wie wir das heute kennen. Vielen Dank, Ung Chong Lee, Leiterin des Korea-Instituts an der Freien Universität Berlin.
Ja, und von uns auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mit uns hier die Nordkorea-Geschichten von Ihnen geteilt haben. Vor allem auch Dank an die vielen Hörerinnen und Hörer, die so kräftig Themen sich gewünscht haben, zum Beispiel Nordkorea. Ja, und bei diesem Thema bleibt sie auch nicht, Ellen.
Nein, wir wollen in der nächsten Weltzeit andere Wünsche erfüllen und mehr über die Sahelzone, über Venezuela und über das Baltikum erfahren.
Ellen Hering und André Zanto sagen Danke fürs Zuhören.